Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Extreme Eltern-Kind-Beziehungen sind ja gerade im Kino immer wieder eine ziemlich heikle Angelegenheit. Der Ödipus-Komplex zum Beispiel wurde bei Regisseuren wie Pier Paolo Pasolini oder Louis Malle ziemlich wörtlich ausgelegt. Der Inzest, der Tabubruch wurde so zum Teil einer visuellen Reise in die Extreme des Zwischenmenschlichen. Genau in dieser Tradition steht auch der deutsche Spielfilm Grand Jeté von Isabel Stever, der Donnerstag in unsere Kinos kommt und von einer Ballettlehrerin erzählt, die mit ihrem entfremdeten Teenager-Sohn eine sehr intime Beziehung eingeht. In Grand Jeté geht es um Körperbilder, um Verlustgefühle, auch um den Schmerz, den die Entfremdung vom eigenen Ich bedeuten kann. Erzählt wird das alles in sehr deutlichen, manchmal auch provozierenden Bildern. Alles atmet den Atem der griechischen Tragödie. Und im Zentrum steht Nadia, diese noch recht junge Balletttänzerin, deren Karriere vorbei ist. Als ich mit Regisseurin Isabel Stever sprechen konnte, wollte ich zunächst von ihr wissen, was ist das überhaupt für eine Figur, diese Nadia?
Es ist so, dass die Nadia, die Figur der Nadia, wird über ihren Körper definiert. Das heißt, alles, was sie tut, bezieht sich auf ihren Körper und dieser Körper geht dem Zerfall entgegen. Und insofern ist sie wie ein Überlebenswille. Nadia will überleben. Und das hat etwas Archaisches.
Es prägt auch, finde ich, dass die Beziehung zwischen den Figuren, das Archaische, das ist ja auch so, dass sich auch etwas überträgt über die Generation hinweg. Und es ist ja interessant zu sehen, dass Nadia ein sehr angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Also als würde vielleicht der Bezug zu ihrem Körper, sagen wir mal, der Verfall ihres Körpers auch etwas damit zu tun haben, die Art und Weise, wie ihre Mutter ihr den Umgang mit dem Körper beigebracht hat. Also wir haben ja schon einen Blick auf drei unterschiedliche Generationen in dem Film.
Ja, also man kann es auch so verstehen, dass Nadja eine Kindheit nachholt, die sie nie hatte, wenn sie nämlich in ihr ehemaliges Kinderzimmer geht, was jetzt ihrem eigenen Sohn gehört als Kinderzimmer und dort mit ihm ein inzestuöses Verhältnis beginnt, kann man das auch so verstehen, dass sie versucht, ihre Mutter aus der Reserve zu locken und etwas von ihr zu empfangen in einer Form von Trost, was dann vielleicht auch sich als überwältigend oder etwas übergriffig anfühlen könnte.
Es ist ja auch interessant, dass dann Nadja und ihr Sohn, man könnte sagen, sie brauchen sich gar nicht als Mutter und Sohn in diesen Rollen, sondern vielmehr als Spiegel voneinander.
Das ist eine sehr gute Beobachtung, so habe ich das auch gedacht. Also beide Figuren sind über den Körper definiert. Ihr Werkzeug der Kommunikation ist der Körper und sie haben auch eine Sprachlosigkeit. Und in dieser Kommunikation über den Körper spiegeln sie sich ineinander und einer ist des anderen Sehnsucht. Es ist so, dass Mario ist der Spiegel von Nadja, der noch jung ist, der enthemmt ist, der ihre Sehnsucht darstellt in diesem Überlebenstrieb.
Wobei er ja auch ein sehr interessantes Verhältnis zu seinem eigenen Körper hat. So als wäre sein Körper so ein permanentes Spielfeld, wo er sich austestet, wo er an die Grenzen geht. Ja, wo ist ja auch so eine, es will nichts verraten, aber auch wo es um Wettbewerbe geht, um etwas auszuhalten, wo es auch brechen kann. Eine Grenze, wieder eine dieser vielen Grenzen, um sie zu überschreiten. Was für ein Körperverhältnis passiert da? Was sehen wir da, wenn wir Mario sehen?
Das ist eine wunderbare Frage, für die ich mich bedanke. Es ist so, dass die körperlichen Szenen zwischen den beiden, es war mir wichtig, dass die nicht als romantisch begriffen werden, sondern als etwas, was in einem Raum stattfindet, der außerhalb der Vorstellung liegt und dennoch dargestellt wird. Und um diesen Raum zu schaffen, gibt es eine Szene, die etwas hat, wo Mario an einem Wettbewerb teilnimmt, wo man sich fragt, wie ist sowas möglich? Und damit wird eine Brücke darin geschlagen, wie wir dann diese Beziehung wahrnehmen und darauf gucken.
Es ist ja interessant, dass sie, obwohl diese sehr intensiven, auch intimen Momente ziemlich deutlich zu sehen sind, sie unterliegen nicht der Gefahr, dass sie hier dramatisch überhöhen. Also ich hatte das Gefühl, es ist alles sehr intensiv, weil es ja auch mit einem selbst etwas macht. Aber sie gucken sich das an. Ja, also es ist schon, sie sind nah dran, sie gucken auch sehr neugierig fast schon drauf. Also vielleicht könnten Sie den Blick beschreiben, den der Film auf die Paarungen wirft, die wir zu sehen bekommen.
In meinem Film mag ich sehr gerne die Welt, die Ereignisse aus einer gewissen Distanz zu erzählen, damit man mit diesen Ereignissen spielen kann als Betrachter, weil einem die Möglichkeit dieser Freiheit des Spiels Hoffnung gibt, die Welt sei veränderbar. Dass wir nicht so darin versinken und das Gefühl haben, das ist, wie es ist und wir können es nicht mehr verändern. Nun ist die Geschichte, die da passiert, sehr, sagen wir mal, irritierend. Insofern brauche ich auch etwas, um die Zuschauerinnen bei der Stange zu halten, das weiter anzuschauen. Und ich erzähle die Geschichte in einer Intensität an Nadja dran, damit man weiter sehen will, was passiert und auch Nadjas Welt miterfährt. Aber in diesem Miterfahren von Nadjas Welt habe ich gleichzeitig visuell immer eine Distanz zum Geschehen, die mir die Möglichkeit gibt, dennoch mit den Ereignissen zu spielen, so dass ich gleichzeitig so etwas erzähle wie eine Sage, eine Legende, etwas, was nicht anders sein kann, was vorherbestimmt ist. Die Figuren können nichts dafür. Wir erzählen die Geschichte und gleichzeitig das Gefühl von einer Unberechenbarkeit. Jeden Moment kann alles geschehen. Wir wissen nicht, wo die Kamera als nächstes landen wird und immer die Voraussetzung, es könnte alles möglich sein und gleichzeitig wir erzählen eine Geschichte. Und in diesem Spannungsverhältnis ist die Visualität entstanden. Das ist die Motivation, um diese Bilder so zu machen, wie wir sie gemacht haben.
Regisseurin Isabelle Stever über ihren Film Grand Jeté zu erleben ab Donnerstag in den deutschen Kinos.